Öffnet gern eure Bibeln in Apostelgeschichte 6 und wir starten mit Gebet. Himmlischer Vater, danke, dass du da bist. Jesus Christus, danke, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du redest durch dein Wort, durch deinen Geist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen für das, was du uns jetzt sagen willst. Amen. Wenn wir heute mit Apostelgeschichte 6 starten, dann sehen wir, wie Gott mächtig in seiner Gemeinde wirkt. Und wer sich an die letzten Kapitel erinnert, der denkt vielleicht, wow, das kennen wir. Es geht weiter, wie es schon vorher war. Okay, Kapitel 5 war etwas anders. Da haben sich ein paar schräge Töne in die Symphonie mit eingemischt. Ich meine, erinnert euch an Hananias und Sapphira? Ist schon eine krasse Sache, wenn in so einer Gemeinde Versammlung, Gemeindetreffen, auf einmal Leute plötzlich tot umfallen. Das war heftig. Und auch heute in Kapitel 6 gibt's so schräge Töne, die damit reinkommen. Deswegen Gemeindeprobleme unser Thema. Lesen wir gemeinsam Apostelgeschichte 6, Abvers 1. In dieser Zeit wuchs die Zahl der Jünger stetig. Doch bald wurden in der Gemeinde Klagen laut. Sie kamen von den griechisch sprechenden Mitgliedern, die aus anderen Ländern zugezogen waren. Die warfen den hebräisch sprechenden Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Das sagt doch, dass es Spannung in der Gemeinde gab. Ich bin schockiert zu lesen, dass es Klagen, Spannungen oder Streit in Gemeinde geben könnte. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ich würde mir wünschen, dass in der Bibel irgendwelche realistischen, nah an der Realität Dinge stehen, die auch was mit unserem Leben zu tun haben könnten. Okay, war natürlich ein Witz. Es ist absolut verbreitet, dass Spannungen entstehen, ganz normal. Wir sehen, Gemeinde ist nicht perfekt und auch am Anfang war die Gemeinde Jesu nicht perfekt. Es gab Klagen und Vorwürfe der griechisch sprechenden Leute gegen die hebräisch sprechenden Leute, wörtlich der Hellenisten gegen die Hebräer. Hintergrundinformation. Bisher hatte der Feind Gottes, der Satan, schon auf verschiedene Art und Weise versucht, die Gemeinde zu bremsen, zu spalten oder zu zerstören. Er wollte sie abhalten, ihre Identität in Jesus festzumachen. Oder ablenken von ihrem Auftrag, die Liebe Gottes weiterzugeben. Aber egal, ob er es mit Angstmache oder mit Ablenkung oder was versucht hat, es ging in die Hose. Haben wir immer wieder gesehen, oder? Und ich will nicht so tun, als würde es langweilig, aber manche Dinge haben sich schon einige Male wiederholt, obwohl wir noch am Anfang der Apostelgeschichte sind. Die Apostel und andere, die werden vor den Hohen Rat geschleppt und ihnen wird gesagt, hört jetzt endlich auf, von Jesus zu reden. Ansonsten? Und die Apostel antworten freundlich, aber bestimmt, wir hören nicht auf, von Jesus zu reden. Und sie erzählen weiter von Jesus. 3 oder 4 Mal hatten wir das jetzt schon in der Apostelgeschichte. Und im letzten Kapitel haben wir gesehen, hab's schon angedeutet, wie der Feind Gottes versucht, die Gemeinde von innen heraus zu zerstören. Mit falscher Frömmigkeit, Heuchelei, vorgespielter geistlicher Reife. Aber auch diese Strategie Gottes Handeln in der Gemeinde, sein gutes Wirken auszubremsen, war nix. Nicht geklappt. Und jetzt fährt Satan seine Angriffe wieder aus einer anderen Richtung. Die klassische Spaltungstaktik. Und wir können einfach sagen, mit Kapitel 5 und 6 ist die gute alte Zeit der ersten Gemeinde vorbei. Hat nicht lang angedauert, oder? Und in den ersten 4 Kapiteln hatten wir einen genialen Start gesehen. Alles gut, bestens, super. Aber dann starten die Probleme. Und dann sehen wir, wir reden und leben in der Gemeinde nicht immer übereinstimmen. Kapitel 5. Und jetzt Streit und Spannung und potenziell Spaltung. Darf ich sagen, mich tröstet es zu sehen, dass es sowas auch schon früher gab. Die Gefahr für diesen Mist, das ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Und wir sehen, Probleme sind normal, auch in Gemeinde. immer wenn du Leute zusammenbringst, die nicht vollkommen sind. Und ich glaube, weitgehend betrifft das alle im Raum. Zumindest der, der gerade hier spricht, ist nicht vollkommen. Du bringst also diese Leute zusammen, die sollen zusammen leben, die sollen sich gegenseitig lieben, die sollen zusammen was für Gott reißen. Und dann kommen Diskussionen, kommen Klagen, dann reibt es sich, Spannungen, da kommst du nicht drum herum. Also brauchen wir nicht schockiert, nicht überrascht zu sein. Oh, wie kann denn sowas nur sein? Nein, damit dürfen wir rechnen. Vielmehr sollte unsere Reaktion sein, okay, es kommt, wir waren darauf vorbereitet. Wie können wir damit umgehen? Was ist Gottes Wille in dieser Situation? Und genau das tun sie hier. Ich nehme schon mal das Ende vorweg. Die Apostel, die Gemeinde, die gehen super mit Gemeindeproblemen um. Sie umgehen die Gefahr von Spaltung durch oberflächliche oder kurzsichtige Lösungen, Probleme zu lösen, umgehen sie. Sie machen das Richtige aus Gottes Sicht und deshalb auch das Richtige für die Menschen. Frage: War es das große Ding, dass es Diskussionen und Spannungen gab? Nein, damit hat man recht. Das Entscheidende ist, damit richtig umzugehen. Und interessant finde ich auch, wann die Gemeinde Probleme auftreten. Hier, in dieser Zeit wuchs die Zahl der Jünger stetig. Die Gemeinde erlebt Wachstum, geistliches Wachstum, aber auch zahlenmäßiges Wachstum. Gott ist am Handel, die Dinge laufen richtig gut. Und wenn Dinge richtig gut laufen, dann will der Feind reingrätschen. Und ich meine, auch bei uns laufen Dinge gerade richtig gut. Ihr seid reingekommen in Gemeindehaus, außen in ein paar Tagen wunderbar neu gemacht. Wir sitzen hier, ihr konntet aus eurem Überfluss Dinge spenden, die an die Tafel weitergehen. Hinter euch, da im Küchenfoyerbereich, ist ein üppiges Buffet vorbereitet, wo wir uns nachher richtig satt essen können. In den letzten Wochen sind viele von euch geistlich gewachsen, haben Jesus erlebt, sind ermutigt worden im Glauben. In den nächsten paar Wochen werden wir mehrere neue Gruppen starten hier in der Gemeinde. Viele Dinge, ich könnte noch viel mehr aufzählen, laufen richtig gut. Und wenn du begeistert bist und es dir gut geht, dann lobe Gott dafür. Gott ist gut. Aber sei auch wach dafür, dass früher oder später Probleme kommen werden. Und mancher steckt schon mittendrin. Fühlt sich nicht gut an. Die Apostel können davon auch ein Lied singen. Aber in Apostelgeschichte 6 sehen wir, die Probleme bremsen Gottes Sache nicht aus. Die Probleme bremsen Gottes Sache nicht aus. Bei den Problemen hier sehen wir jetzt zwei Gruppen, die Hellenisten und die Hebräer. Lass es mich vereinfacht so erklären, zwei Kulturen. Die Hebräer, die waren logischerweise durch die jüdische Kultur aus Jerusalem, Judäa geprägt. Die Hellenisten, die hatten auch einen jüdischen Ursprung, jüdische Wurzeln, die waren aber in der griechisch sprechenden Welt längere Zeit unterwegs, waren da geprägt worden und jetzt zurückgekommen nach Jerusalem. Unterschiedliche Kulturen. Und weil Griechisch die Weltsprache war, konnte man genauso aufteilen in griechisch sprechende Juden, die Hellenisten und hebräisch sprechende Einheimische. Diese beiden Gruppen, die kamen nicht immer gut miteinander aus, und hier spreche ich gar nicht mal von der Gemeinde, sondern allgemein in der jüdischen Welt dieser Zeit gab es da Spannungen. In der jüdischen Welt allgemein gab es hebräisch sprechende Juden, die zu den Hellenisten gesagt haben, ihr geht ständig faule Kompromisse mit der griechischen Kultur ein. Wenn ihr Gott wirklich lieben würdet, dann hättet ihr all das Griechische, den Schrott schon raus und hättet euch zu Gottes Kultur gestellt, der Hebräischen. Und so haben die Hebräer eben, oder manche, über die Hellenisten gedacht. Und umgekehrt haben die Hellenisten zu den Griechen gesagt oder gedacht, ihr Ewiggestrigen, ihr haltet fest an den alten Traditionen und alten Könnt ihr nicht mal ein bisschen up to date werden? Spannung. Das war die Grundspaltung, die Grundspannung zwischen diesen beiden Gruppen, die Traditionalisten gegen die Modernisten. Und umgekehrt. Und mit dieser Sollbruchstelle geht die Gemeinde Jesu an den Start. Denn diese Sollbruchstelle, die war schon vorher da. Und wenn du in Vers 1 von diesen beiden Gruppen liest, egal was deine Bibelübersetzung für Worte nimmst, dann mach dir bewusst, beide Gruppen sind Christen. Beide sind Jesus-Nachfolger. Sie hatten jüdischen Hintergrund, aber sie haben Jesus als ihren Messias, ihren Retter, ihren Christus angenommen. Okay, und was war jetzt der Start? Doch bald wurden in der Gemeinde Klagen laut. Dann kamen von den griechisch sprechenden Mitgliedern, die aus anderen Ländern zugezogen waren, die warfen den hebräisch sprechenden Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Was war jetzt die tägliche Speisung? Naja, kleiner Blick über den Gemeindekrater hinweg. In der allgemeinen jüdischen Welt, da hat man die Verpflichtung sehr ernst genommen, sich um die Witwen und Waisen zu kümmern. Und das war damals total wichtig, da gab es noch kein Bürgergeld. Das ist heute auch noch wichtig, das werden wir auch noch sehen. Aber bei Witwen, da war es damals besonders offenkundig, besonders wenn die keine Kinder hatten, da gab es niemanden, der sie im Alter versorgen würde. Deshalb hat Gott schon in den Mosebüchern, schon am Anfang der Bibel, seinem Volk gesagt, versorgt diese Leute. In 5. Mose 19, Vers 14, 29 heißt es, jeder soll einen Teil seiner Ernte nehmen, Erntedank, einen Teil seiner Ernte nehmen, in die Stadt bringen und der Fremde und die Waise und die Witwe sollen kommen und essen und sich sättigen. Wow. Wie wäre es, wenn wir das auch mal machen? Oh, was für ein Zufall. Das habt ihr ja heute gemacht. Und die Sachen, die gehen auch in die Stadt. An Bedürftige, an Menschen, dass sie sich satt essen. Und so ähnlich lief es im Judentum. Und diese Praxis hat die christliche Gemeinde übernommen und das lesen wir mit täglichen Speisungen. Die Gemeinde hat eben auch praktische Hilfe extrem wichtig genommen. Vielleicht stand am Eingang der Jerusalemer Christusgemeinde, weil Jesus uns bedingungslos liebt, stehen wir Schulter an Schulter, beflügeln einander und du bist nicht allein. Das war ihnen wichtig, dass keiner allein da ist. Wir stehen zusammen. Du bist nicht allein, auch wenn du keine leibliche Familie hast, die dich versorgen könnte. Klammer auf, und so ein gemeinsames Mittagessen oder so ein gemeinsames Essen füllt nicht nur den Magen. Es gibt auch die Chance, Verbindung zwischen Menschen zu bauen, echte tiefe Gemeinschaft zu erleben, echtes Interesse von anderen Menschen. Wie wäre es, wenn wir das auch mal irgendwann machen, zusammen essen? Okay, sie haben die Witwen versorgt. Gleichzeitig haben sie ihnen die Ehre gegeben, eine wichtige Rolle in der Gemeinde zu spielen, 1. Timotheus 5. Sie sollen Vorbilder sein im Gebet, aber auch im praktischen Dienst mit ihren Möglichkeiten. Und ich denke da an manche ältere Frau, die mir zum Vorbild geworden ist im Gebet. Oder die nicht mehr viel tun konnte, aber sie konnte noch stricken und hat Strümpfe gestrickt und damit anderen Gutes getan. Weitergegeben. Gedient. Zurück zu unserer Situation hier in Apostelgeschichte 6. Hier sehe ich eine zunehmende Spaltung und Spannung zwischen der jüdischen und der christlichen Welt. Und es ist absolut wichtig zu wissen und sich bewusst zu machen, die christliche Gemeinde hat sich weiter als jüdische Gemeinde gesehen. Wenn du zu der Zeit zu Petrus, Jakobus oder Johannes gegangen wärst und gefragt hättest, ja, wieso bist du jetzt eigentlich nicht mehr Jude? Wieso bist du jetzt Christ? Die hätten dich angeschaut und gedacht, du bist der verrückteste, komischste Mensch im ganzen Universum. Hab ich denn mein Judentum aufgegeben? Habe ich meine jüdische Identität an den Nagel gehängt? Nein, im Gegenteil. Ich habe mein Judesein erfüllt. Ich könnte gar nicht mehr Jude sein, als ich es jetzt bin. Ich habe nur erkannt und anerkannt, wer der jüdische Messias ist. Das ist Jesus. Und nebenbei, zu diesem Zeit gab es wohl noch keinen einzigen Nichtjuden in der christlichen Gemeinde. Frage, wenn alle Juden sind und sich als Juden sehen in der christlichen Gemeinde, wie kam es, dass sie in der normalen Witwenversorgung des jüdischen Staates gar nicht mehr bedacht wurden? Dass sie ihre eigene Tafel aufmachen mussten? Scheinbar hatten die jüdischen Autoritäten ihren Ärger darüber, dass die Apostel nicht bereit waren, aufzuhören, von Jesus zu reden, so umgesetzt, dass jetzt jeder, der sich Jesus zu Jesus bekennt, keine Unterstützung mehr bekommt. Deshalb mussten die Jesusleute eben ihre eigene Tafel aufmachen. Keiner soll hungern. Wir versorgen die, die von allen anderen vernachlässigt werden. Okay. Die griechisch sprechenden Gemeindeleute, die fanden, dass ihre Witwen da zu kurz kamen. Und wir finden in der Bibel keinen Hinweis darauf, dass das irgendwie bewusst mit Intention war. Nein. Und ich meine, bei einer Gemeinde dieser Größe wäre es auch höchst verwunderlich, wenn alle Bedürfnisse von allen gleich gesehen und gestillt würden. Deshalb war es absolut wichtig und richtig von den Leuten, die es gesehen oder empfunden haben, dass sie zu den Aposteln gehen und sagen, hier nehmen wir ein Problem wahr. Absolut wichtig. Denn es gibt wohl kaum etwas, wodurch der Feind Gemeinden lieber zerstört als durch versehentliche Fehler. Und versehentliche Fehler, wie ich hier wahrnehme, die können hochgehen wie eine Bombe. Wie konntest du mir das nur antun? Was? Die Person, die jemanden verletzt hat, die hat es vielleicht noch gar nicht gemerkt. Wie wichtig, da wach zu sein. Ich meine, die Hellenisten, die hatten in ihrem Herzen recht. Und die Hebräer haben richtig gehandelt in ihren Augen. Das sind die perfekten Bedingungen für eine Gemeindespaltung. Und was wird passieren? Wie werden die Apostel reagieren? Und jetzt wird es wunderschön, Leute. Vers 2. Daraufhin beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein. Sie sagten, so geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung von Gottes Wort vernachlässigen und uns stattdessen selbst um die Essensausgabe an den Tischen kümmern. Brüder und Schwestern, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Die Leiter lassen nichts anbrennen. Sie gehen es sofort an. Finde ich stark. Und sicher nehmen sie es mit ins Gebet. Und offensichtlich haben sie überlegt, ob sie selbst diese Aufgabe übernehmen sollen. Und dann beziehen sie die ganze Gemeinde in diese spannende Frage, diese Spannung mit ein. Sie suchen das persönliche Gespräch. Und Leute, eins kann ich euch mit 100%iger Sicherheit sagen. Die ersten Christen, in der ersten Gemeinde wurde Kritik nie per WhatsApp geäußert. Problematische Dinge wurden nicht als E-Mail verschickt. Und Leute, diese Weisheit der ersten Gemeinde beeindruckt mich. Davon können wir lernen. Lass uns das von Ihnen übernehmen. Das persönliche Gespräch ist der einzig geeignete Umgang bei Spannungen innerhalb der Familie, Gemeinde oder dem Umfeld. Das persönliche Gespräch ist der einzig geeignete Umgang, um kritische Dinge innerhalb der Familie, Gemeinde und dem Umfeld anzugehen. Auch sind die Apostel nicht unvorbereitet in dieses Treffen reingeschlittert. Sie haben sich vorher überlegt und erinnert, was war nochmal unsere Aufgabe als Leiter, als Apostel? Okay, Gott hat uns diesen Schwerpunkt anvertraut. Ihre Hauptaufgabe war es, die Lehre von Gottes Wort und das Gebet. Und damit waren sie ganz gut ausgelastet. Deshalb konnten sie nicht noch die tägliche Essensversorgung zusätzlich rocken. Sie haben so, hätten sonst ihre zentrale Aufgabe vernachlässigt. Deshalb wäre es falsch von ihnen, eben auch noch die Suppenküche zu schmeißen. Jetzt gibt es hier manche Leute, die sagen, ja, an dem Punkt lagen die Apostel falsch. Die waren sich einfach zu fein, sich die Finger dreckig zu machen. Ich glaube nicht, dass das Herz der Apostel war. Nein. Vielmehr war es weise, die Verantwortung zu delegieren. Denn Gott hatte die Apostel nicht berufen, alles in der Gemeinde zu tun, sondern Gott beruft jeden in der Gemeinde, seinen Teil der Aufgaben zu übernehmen. Und ich meine, das gilt genauso heute. Die geistlichen Leiter der Gemeinde sollen ihre Zeit nicht von praktischen Arbeiten auffressen lassen. Aber Achtung! Ein Pastor oder Ältester liegt heftig daneben, wenn er meint, diese Arbeit ist unter meiner Würde. Ich mach mir doch nicht die Finger dreckig. Da ist was falsch mit einem Pastor, der sich für was Besseres hält und nicht gerne auch selbst praktische Arbeiten tun möchte. Gleichzeitig ist was falsch im System. Wenn ein Pastor gleichzeitig Hausmeister, Küchenchef, Putzchef, Dekodiakon, Finanzverwalter, Webmaster der Gemeinde sein muss. Es ist aber auch was falsch, wenn ein geistlicher Leiter freiwillig so viele praktische Aufgaben übernimmt, dass er seinem geistlichen Dienst nicht mehr nachkommen kann, nicht mehr gerecht wird. Und das betrifft irgendwie auch jeden. Ich stelle mir vor, wenn Sunni jetzt jeden von euch anbieten würde, euren Putzdienst zu übernehmen, das würde sich erstmal richtig gut anfühlen. Aber wenn dann bald das Licht aus ist und die Heizung nicht mehr geht und das Finanzamt vor der Tür steht, dann spätestens würden wir sagen, ach Mensch, hätte ich doch besser meinen Putzdienst selber gemacht und sie hätte ihren Job weitermachen können. So könnten wir viele Beispiele konstruieren, aber ich denke, wir verstehen, die Apostel wissen, wozu Gott sie berufen hat, schwerpunktmäßig, und davon lassen sie sich nicht abhalten. Und ich kann euch sagen, manchmal ist geistliche Leitung und Lehre und Beten so herausfordernd, dass man lieber was Praktisches machen würde, wo man auch Ergebnisse sieht. Aber es wäre falsch, von der Berufung wegzulaufen, die Gott uns gibt. Wisst ihr, als Pastor kann man diesen Vers prima als Ausrede nehmen, Dinge nicht zu tun, auf die man keinen Bock hat. Ich muss doch lehren, ich muss doch beten. Aber Gott hat uns die Bibel als einen sprechenden Spiegel gegeben. Und zu mir sagt dieser Abschnitt, diese Verse fragen, Wolfram, bist du darauf fokussiert, Gottes Wort zu lehren und intensiv, ehrlich und ausdauernd zu beten? Du willst Gottes Wort und Gebet nicht vernachlässigen, indem du Dinge nicht tust, die du nicht magst? Wie steht es um die anderen Dinge? Vernachlässigst du auch nicht Gottes Wort und Gebet, indem du Dinge tust, die du magst? Hängst du dein Herz, deine Kraft, ja dich selbst da rein, was deine Berufung ist? Donald Gray Barnhouse, ein bekannter, berühmter, beliebter Prediger aus dem 20. Jahrhundert, der wurde von einem jungen Mann angesprochen. Dr. Barnhouse, ich würde die Welt dafür geben, so predigen zu können wie Sie. Der weise alte Barnhaus schaut den jungen Mann an und sagt, und genau das wird es dich kosten. Und das kann im doppelten Sinne gemeint sein. Es wird dich die Welt kosten. Es wird dich die Welt kosten, Gottes Wort und Gebet zu deinem Fokus zu machen. Ich habe das am letzten Wochenende, beim Männerwochenende, neu gemerkt. Es ist mir neu wichtig geworden. Auch gestern beim FEG-Bundestag. Was haben jetzt die Apostel getan? Sie sagen, nein, wir werden diese Lücke nicht füllen. Aber wir erweitern den Dienstbereich. Wir starten ein neues Diakonat. Vers 3, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, 7 Leute aus. Die Apostel reden hier mit der Gemeinde. Das heißt, sie entscheiden nicht einfach top-down, wer was macht, sondern jeder in der Gemeinde hat Verantwortung für die ganze Gemeinde. Jeder soll überlegen und beten, wer für diesen Job geeignet ist. Auch die, die sich verletzt und übergangen fühlen, die sollen sich nicht nur in ihr Mitleid zurückziehen und schmollen. Auch die haben mit Verantwortung, konstruktiv zu gestalten, zu überlegen, wie geht's weiter. Wie und durch wen könnte dieses Problem gelöst werden? Und jeder soll bereit sein, seine Berufung anzunehmen. Und ich feiere die Apostel und wie sie diese Sache hier angehen. Mit viel Kommunikation. Und interessant finde ich auch zu überlegen, was die Apostel alles nicht getan haben. Sie berufen nicht eine große Gemeindeversammlung ein, holen die Leute nach vorne, die sich beklagt haben und sagt, und jetzt ihr alle raus. Sie sagen nicht zu diesen Leuten, die sich beklagt haben, ihr seid ungeistliche, böse, schlechte Christen und stellen sie öffentlich bloß. Nein. Sie gehen aber auch diesen Leuten und den Problemen nicht aus dem Weg. Und sie diskutieren das Thema nicht zu Tode. Ich bin sicher, einige hatten erwartet, dass die Apostel persönlich die Sache in die Hand nehmen, damit das Essen auch ja gerecht verteilt wird. Aber die Apostel lassen sich auch nicht von den Erwartungen lenken. Nicht von dem, was Menschen über sie denken. Nicht. Was machen die Apostel dann? Sie sagen, super, das ist klasse, wir haben ein Problem. Und das gibt uns die Chance, noch mehr Menschen in der Gemeinde in wichtige Dienste, wichtige Aufgaben hineinzuführen. Wir 12, wir haben unsere Aufgaben und wir arbeiten Tag und Nacht daran, dass hier die Lehre stimmt, für die Leute zu beten und so weiter. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, noch mehr Leute in einen Dienst für Gott reinzuführen. Und darf ich sagen, wenn wir ungestillte Bedürfnisse in der Gemeinde entdecken, ist das eine super Chance, neue Leute in ihre Berufung hineinzuführen. Wenn wir ungestillte Bedürfnisse in der Gemeinde entdecken, ist das eine super Chance. Eine super Chance, um neue Leute in ihre Berufung hineinzuführen. Jesus hat uns ja nicht umsonst in dieser Konstellation zusammengeführt. Du bist nicht zufällig hier. Und vielleicht bist du neu in der Gemeinde und denkst dir, ja, gibt es hier überhaupt noch was für mich zu tun? Hab gehört, in ein paar Tagen ist da draußen alles neu gemacht worden. Wow. Ja, das mit der Fassade ist auch super und begeistert mich. Aber schauen wir etwas tiefer. Schauen wir hinter die Fassade. Und Jesus wird dir einen Platz zeigen, der genau der richtige für dich ist. Wo du deine Gaben entdecken und einsetzen kannst. Wo du eine wichtige Rolle in der Gemeinde spielen kannst. Wo du tiefe Gemeinschaft und Glaubenswachstum erleben kannst. Oder vielleicht bist du schon lange in der Gemeinde und fragst dich, gibt es für mich vielleicht eine neue Aufgabe? Oder überhaupt eine Aufgabe? Und mit einem gemeinsamen betenden Blick auf ungestillte Bedürfnisse, Entwicklungspotenzial, aber auch auf dich als Person, wird uns Gott mit Sicherheit was Passendes zeigen. Und genau das passiert hier. Anstatt lange zu streiten, Leute zu verurteilen, sich in Sorgen zu verlieren, schaut die Gemeinde nach vorn und tut gesunde Schritte. Vom Problem zum Positiven, zum Produktiven, zum Plan Gottes. Und was für Leute berufen sie dann? Wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Erstens, aus eurer Mitte. Sie sollen aus der Gemeinde sein, sich wirklich mit der Gemeinde identifizieren. Und dann sehen wir, entscheidend ist hier der Charakter. Der Charakter der Leute, die berufen werden. Den Aposteln waren die inneren Werte viel wichtiger als der äußere Schein. Und was hier mit gutem Ruf übersetzt ist, das heißt wörtlich von gutem Zeugnis. Das heißt auf Hochdeutsch, andere bestätigen, dass diese Leute wirklich was taugen. Auf die kannst du dich verlassen. Die reden nicht nur fromm, sondern ihr Leben zeigt es auch. Und das sehen wir. Also ihr Leben weist wirklich auf Jesus. Und das sehen wir auch in den nächsten beiden Begriffen. Vom Heiligen Geist und von Weisheit erfüllt. Wow, ich liebe das! Wenn Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet, und ich weiß, von was ich rede, denn das erlebe ich, das sind Leute, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, sich vom Heiligen Geist führen lassen und mit mir und euch Gemeinde gestalten. Nicht nach dem Motto, das gab's noch nie, wo kommen wir denn dahin? Oh, das wird aber kompliziert, das ist aber riskant. Sondern Leute, die mutig den Schritt aufs Wasser gehen und sagen, Gott wird uns tragen, er wird uns führen. Und gleichzeitig die Weisheit. Wow, Menschen voll Weisheit. Was war nochmal Weisheit? Weisheit vielleicht im Kontrast zu Wissen. Wissen heißt ja, da ist ein Problem und ich verstehe das Problem. Ich kann vielleicht ein Stück weit sagen, wo es herkommt. Ich kann das Problem erkennen. Aber Weisheit kann ein Problem lösen. Vielleicht sogar auch unnötige Probleme vermeiden. Und die Weisheit ist ja sehr praktisch orientiert. Also verstehen die Apostel, wir brauchen Leiter, die geistlich und praktisch sind. Manchmal sind Leiter ja so geistlich, dass sie das praktisch überhaupt gar nicht verstehen, überhaupt gar nicht sehen. Das kann schiefgehen. Andere Leiter sind so praktisch, Ärmel hoch, dass sie das Geistliche völlig vernachlässigen. Aber gesunde Gemeinde braucht beides. Also Menschen voll Heiligen Geist, voll Freude und Mut, neue Kämpfe, Probleme anzugehen. Und gleichzeitig Menschen, die die Weisheit haben, unnötige Probleme zu vermeiden, verzwickte Situationen zu entknoten, Probleme zu lösen, Lösungen zu finden. Und die Apostel haben verstanden, wir brauchen hier nicht Leute, die nach außen hin gut wirken, sondern Menschen, deren Inneres, deren geistliches Leben nah an Jesus ist, deren Charakter passt. Und zwei von diesen sieben Männern werden wir ein andermal noch näher kennenlernen, aber wir können gespannt sein, was Gott noch für uns vorbereitet hat. Weil diese zwei, die haben ganz Krasses mit Gott erlebt, aber auch wir können richtig coole Sachen mit Gott erleben, können wir gespannt sein. Und interessant noch eine letzte Info aus dem Vers 3. Nachdem die Gemeinde diese Personen ausgewählt hat, heißt es, ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Die Apostel werden hier also nicht ausgehebelt, sondern sie als Leiter der Gemeinde führen die Fäden zusammen. Gut, und die Aufgabe dieser Leute, die ist ja eher praktisch. Also erstmal müssen sie sich gut mit Excel auskennen, die Liste der Weisen, klar. Dann brauchen sie einen Führerschein für Geschirrwagen. Okay, in 1. Timotheus 5 sehen wir noch ein paar mehr Aufgaben, die sie übernehmen müssen, aber hauptsächlich sind es doch praktische Dinge, die diese Leute tun sollen. Wieso braucht man also geisterfüllte Leute? Ich denke, dafür gibt es zwei Gründe, vor allem. Erstens, jeder Dienst ist ein geistlicher Dienst. Ja, mehr noch, jeder Dienst, alles, was wir tun, sollte geistlich sein, also in Bezug auf Gott. Aus der Verbindung mit Gott. Vielleicht musst du im Büro langweilige Akten sortieren. Tu es für Gott als einen geistlichen Dienst. Sei ein ordentlicher, zuverlässiger Angestellter. Könnt ihr mir mal bitte kurz hier mal einen Spiegel vors Gesicht halten? So ehren wir Gott, wenn wir so arbeiten, so leben. Und zweitens, es braucht auch in praktischen Aufgaben geistliche Leute, damit wir sehen, überall um uns herum sind Leute, die Jesus brauchen. Deshalb ist jede Arbeit geistliche Arbeit. Hey, und wenn du einer älteren Dame den Teller Suppe auf ihren Rollator stellst, dann braucht es einen geistlichen Blick, einen Blick der Liebe, dass diese Frau gerade von irgendwas bedrückt ist. Und wenn der geistliche Mitarbeiter zu dieser gebückten Frau auf Augenhöhe kommt und sagt, ich sehe, es bewegt sie irgendwas, kann ich für sie beten? Oder brauchen sie einfach jemanden, der ihnen zuhört? Wie stark ist das? Da wirkt Gott. Es wird auch einen großen Unterschied machen, ob wir die Gemeinde putzen und sagen, ja, es muss halt sein, oder ob wir innerlich beten, ah Gott, während ich diesen Stuhl reinige, hier die Krümel runterhole, bitte segne die Person, die hier das nächste Mal sitzt, hilf, dass sie die geistliche Nahrung wirklich aufnimmt, die du ihr gibst. Oder wenn du am Klo putzen bist, Gott, segne die Person, die hier als nächstes drauf sitzt, dass sie das tief in sich aufnimmt, was du ihr gegeben hast, dass sie wirklich diese geistliche Nahrung verdaut und nicht unverdaut wieder ausscheidet. Vers 5. Der Vorschlag fand Zustimmung der ganzen Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Hinzu kamen Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten war. Diese sieben ließ man vor die Apostel treten. Sie beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wuchs immer weiter. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an Jesus an. War das nicht eine super Entscheidung, die Apostel getroffen hatten? Die Leute haben den Vorschlag gerne angenommen. Vers 5. Okay, eine Entscheidung, die Masse toll findet, ist nicht automatisch gut. Aber wenn eine betende Gemeinde eins wird über dem, was ihre Leiter in Orientierung aus Gottes Wort entschieden haben, dann kannst du davon ausgehen, hier ist Gottes Geist am Wirken. Hier hat Gottes Geist die Leitung übernommen. Und jetzt fasse ich mich kurz. Diese sieben Männer, die hier genannt wurden, haben alle griechischen Namen. Das heißt, die waren wohl selber Hellenisten. Das heißt, die Gemeinde geht mit dem Problem, was die Hellenisten empfunden haben, sensibel um. Denn wahrscheinlich war der Großteil der Gemeinde ja hebräischsprachig. Wir sind hier gerade in Jerusalem. Und trotzdem berufen sie griechischsprachigen Leute. Haben die Minderheit im Blick. Und auch da steht Gott im Vordergrund. Sie beten für jeden Einzelnen und legen ihnen die Hände auf. Obwohl die Arbeit praktisch profan scheint, ist es den Aposteln wichtig, sie für ihren Dienst zu segnen. Geistlicher Dienst. Warum? Ja, es ist ein geistlicher Dienst. Praktischer Dienst ist geistlicher Dienst. Nebenbei, dasselbe griechische Wort, was in Vers 1 für tägliche Speisung oder täglicher Dienst steht, ist hier in Vers 4 hinter dem Wort Verkündigung. Diakonia. Kennen wir durch Diakonie. Es ist dieselbe Sache. Dienst. Dienst. Egal ob praktischer Dienst oder geistlicher Dienst. Und wenn wir das zusammenbekommen, was zusammengehört, wenn wir alles, was wir in der Gemeinde tun, als Dienst für die Gemeinde sehen, dann werden wir uns mehr als Team sehen und zusammenwachsen. Und wenn wir alles als Dienst für Gott sehen, werden sich viele Probleme von selber lösen oder gar nicht erst auftauchen. Dann unterteilen wir nicht mehr in, der macht den einfachen, weniger wichtigen Job. Und der ist wichtig, der ist unersetzlich und der ist geistlich. Nein, wir alle dienen Gott, arbeiten zu Gottes Ehre und als Dank, aus Dank. Dank, weil er uns in Jesus gedient hat. Dank, weil Gott uns so reich beschenkt. Auch an Erntedank. weil er uns seine Liebe so radikal und grenzenlos gezeigt hat und jeden Tag neu zeigt. Deshalb wollen wir mit unseren beschränkten Möglichkeiten ihm ein kleines bisschen zurückgeben, mit ganzem Herzen. Es ist ein Privileg, Gott dienen zu dürfen, Danke sagen und zeigen zu dürfen. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Was erlebt die Gemeinde? Vers 7. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wuchs immer weiter. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an Jesus an. Wenn man sich vorstellt, was hätte alles schieflaufen können? Nachdem Satan alle möglichen Tricks versucht hatte, die Gemeinde auseinanderzureißen, zu zerstören, zu spalten, ist es doch unglaublich, was wir hier Cooles lesen. Die Gemeinde bleibt nicht nur stabil, sie überlebt nicht nur, sondern Gottes Wort, also die gute Nachricht, Gottes Liebe, breitet sich weiter aus. Mehr Menschen in Jerusalem lernen Jesus kennen, kommen zum Glauben. Und sogar von den Priestern kommen viele zum persönlichen Glauben an Jesus Christus. Leute, die lange meinten, schon alles zu wissen. Kennt ihr das? Kennt ihr so Leute? Menschen, die sich nichts sagen lassen, weil sie vermeintlich schon alles wissen. Heute sind das oft Leute, die sagen, ja, ich brauche Gott nicht, ich komme auch ganz gut alleine zurecht. Das ist was für die Schwachen. Selbst für diese Menschen gibt es Hoffnung. Auch diese Menschen können gerettet werden, wenn Gott mächtig wirkt. Wenn die Gemeinde ihre Probleme im Glauben angeht. Wenn geistliche Leiter geistlich leiten. Wenn sich die Gemeinde leiten lässt und aktiv Gemeinde mitgestaltet. Wenn junge und nicht mehr so junge bereit sind, verantwortlich Aufgaben, Bereiche zu übernehmen und treu zu tun. Und wenn Gemeinde zusammenhält und jeder seinen eigenen Dienst als den Dienst für den anderen und Dienst für Gott ansieht, gleichwertig. So sehen wir es in Apostelgeschichte 6 und das wollen wir auch hier bei uns sehen. Lass uns beten. Herr, danke für dein wunderbares Wirken in der Gemeinde in Jerusalem, in Apostelgeschichte 6, dass du durch die potenzielle Spaltungsgefahr ja einen Katalysator geschaffen hast, dass noch mehr Menschen deine Liebe kennenlernen. Selbst solche Leute, die ja sich bisher nicht auf dich einlassen wollten, die hohe Mauern aufgebaut hatten. Bitte wirke du auch in mir und in uns, Herr, dass wir sehen, was unser Dienst, unser Bereich ist, dass wir da treu sind. Und dass wir neue Leute ermutigen und ihnen helfen, reinzukommen. Und ja, dass wir dein Wirken erleben. Und dass wir ja das wertschätzen, auch was andere tun und auf Augenhöhe und uns nicht meinen, besser zu fühlen oder auch nicht schlechter als andere. Sondern alles, was wir tun, ist Dienst für dich und macht dir Freude und du segnest es. Und du willst wirken, du willst uns noch Großes mit dir erleben lassen, Herr. Und wir sagen ja. Ja zu dir und ja zu allem, was du auch durch uns tun wirst. In Jesu Namen. Amen.